Hinter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Vielen Dank an Sun Pharma fürs Ermöglichen. Wir machen diesmal ein bisschen was anders. Ja, wir gehen das ein bisschen schrittweise an mit Sika und haben das letzte Mal gesprochen über die Ätiologie, die Einteilung und dann auch noch, wie man es rausfindet, wie es eingeteilt ist. Sehr hörenswert. Es geht um das TFOS-DEWS3-Paper. Das ist quasi die Sika-Bibel. Und heute wollen wir dann reingehen von der Diagnostik in die Therapie. Und an der Stelle begrüße ich schon mal unseren diesmonatigen Experten, nämlich Herrn Professor Steven. Hallo.
Hallo, Frau Licht.
Wir haben in der letzten Folge schon angedeutet, dass es in jedem Land so ein bisschen verschieden ist mit der Therapie und mit den Blickwinkeln. Jetzt haben wir hier eine Studie aus Amerika, auf die wir uns gleich beziehen werden. Was macht das denn für einen Unterschied?
Ja, also ich sage mal einfach zur Präzision, die Organisation, die diesen DEWS3 aufgesetzt hat, die TFOS oder Tearfilm and Ocular Surface Society, ist in der Tat eine amerikanische Gesellschaft, aber der DEWS selber ist eigentlich ein internationales Konsortium quasi, also aus aller Herren Länder, Spezialistinnen, die da zusammengekommen sind. Und ja, das macht schon in gewisser Weise einen Unterschied, manchmal, weil es ja auch Substanzen in unterschiedlichen Regionen dieser Erde gibt, die vielleicht woanders nicht verfügbar sind und die hier behandelt werden. Natürlich, mittlerweile kann man alles irgendwie bekommen, aber es gibt manchmal auch so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen auf die Erkrankung des trockenen Auges. Ist das jetzt eher eine ausschließlich oder sehr betont entzündliche Erkrankung oder ist es eine Erkrankung meinetwegen der Lipidschicht hauptsächlich oder der Schleimschicht oder so? Da gibt es so ein bisschen historische, auch traditionelle Sichtweisen. Und dann gibt es natürlich auch vielleicht sogar Unterschiede in der Lebensweise. Ne? Mhm. Und da haben wir so große Blöcke in Nordamerika, Europa und Asien und Ozeanien, ja, wo es einfach so manchmal so gewisse Unterschiede gibt, auch abhängig davon vielleicht von den Protagonisten, die das trockene Auge so in den 70ern, 80ern und 90ern hauptsächlich untersucht haben. Der DEWS ist dann ein guter Überblick. Das muss man so ein bisschen berücksichtigen dabei in der Betrachtung.
Okay, ich dachte, das wäre jetzt echt eher so ein bisschen amerikanisch. Und weil Sie vorhin meinten, wenn Sachen eher aus Asien kommen, da geht es ja sehr viel mehr auf Muzine und so. Also ist man es vielleicht zu weiß zu lesen.
Also die Amerikaner haben das sicherlich, die haben da häufig den Hut auf bei solchen Dingen. Und die sind ja auch erfahrungsgemäß immer sehr, sehr strukturiert in dem Sinne. Und es ist ja auch eine sehr amerikanische Art, also eine Machart dieses DEWS. Aber es ist nicht rein amerikanisch getrieben, das muss man sagen.
Ich spreche es auf jeden Fall ab jetzt DEWS aus und nicht TFOS-DEWS.
Beides richtig. Ist nur einfacher vielleicht.
Ist auf jeden Fall deutscher, buchstabiert auszusprechen. Okay, dann springen wir jetzt in die Therapie. Kurz noch zur Wiederholung. Wir hatten das letzte Mal eingeteilt Lipidschicht, wässrige Phase und Mucinschicht, Glykokalyx. Und zusammenfassend, ganz grob, dass es nicht klar trennbar ist, sondern einfach um die Menge der Bestandteile auch geht, dass man das alles ein bisschen quantifizieren kann, aber dass es nicht so glasklar getrennt ist. Und es ist ein sehr komplexes Gebilde, dieser Tränenfilm, der sogar Hormone enthält und allerlei andere Sachen, nicht nur Immunsystem und was da sonst in der Umgebung rumfleucht. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, wir legen los. Wir sehen, dass bei einem Patienten Anhalt dafür besteht, dass die Lipidschicht verdünnt ist. Also wir haben ein tendenziell über eher hyperevaporatives Auge, das also mehr zur Verdunstung neigt. Und was würden Sie denken, was sind Angriffspunkte, was man da machen kann?
Also wenn ich erkannt habe, dass die Lipidschicht verändert ist, und das ist ja auch die häufigste Ursache für ein trockenes Auge, man sagt so ungefähr bei 80% der Patienten haben wir eine Störung eben dieser Lipidschicht, dann können wir eigentlich an sich zwei Dinge erstmal machen. Wir können entweder diese Lipidschicht ergänzen quasi, also substituieren, und oder wir können die Bildung der Lipide wieder verbessern. Ja, das heißt also eben zwei Ansatzpunkte. Und dafür muss man sich dann überlegen, was man an Substanzen einsetzen kann. Es gibt mittlerweile sehr viele Tränenersatzmittel, die eine stabilisierende Komponente oder sogar eine Ölkomponente beinhalten. Das sind sehr komplexe Tränenersatzmittel, die eigentlich mittlerweile so, finde ich, zum Standard gehören sollten. Und die können die Patienten dann tropfen, ne? Einmal dreimal, fünfmal, zehnmal am Tag. In dem Sinne am besten konservierungsmittelfrei. Und damit substituiert man. Der Vorteil ist einfach, ne? Man tropft, was die Patienten sowieso schon häufig machen. Aber man hat den Patienten, das haben wir im ersten Podcast da auch so besprochen, wenn man den Patienten das auch erklärt, was man macht, dann hat man auch eine höhere Akzeptanz dieser Tränenersatzmittel und kommt aus dieser Ich-probiere-mal-was-aus-Ecke raus, sodass man wirklich sagt, also Ihr Tränenfilm, Sie haben eine Lipidphasenstörung, Sie kriegen jetzt ein Medikament oder nicht Medikament, ein Tränenersatzmittel mit einem Lipidersatz. Und ich gebe dann immer so 2, 3, 4 Alternativen, weil die Verträglichkeit unterschiedlich ist, schreibe ich dann auch meinetwegen in den Brief rein. Und dann machen die Patienten genau das. Und dann kommen die im Idealfall mit einem Lipidphasenergänzer wieder. Die andere Möglichkeit eben ist ja die Verbesserung der Lipidproduktion selbst. Also da muss ich mir dann die Meibomdrüsen angucken. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was man machen kann. Eine Sache, die wir da jetzt noch nicht erwähnt hatten, war eine Meibografie, also eine Infrarotdarstellung der Meibomdrüsen, die man da machen kann und machen sollte. Und wenn man jetzt weiß, der Patient hat noch Drüsen, aber da kommt nicht viel raus, dann kann man versuchen, diese Drüsen wieder, also die Ausführungsgänge zum Beispiel, wieder zu eröffnen quasi, indem man mal die Meibomdrüsen richtig gut, auch vielleicht mit einer Pinzette mal ausquetscht. Einige Kollegen machen dann auch noch so eine Sondierung, so ein Probing. Da bin ich jetzt nicht mehr so ein großer Freund von. Es macht doch häufig auch so ein bisschen Probleme. Dann gibt es Lipiflow, ne? Das ist so eine thermomechanische Therapie, die man ansetzen kann mit Wärme und dann das Ausquetschen. Aber das kann man natürlich auch selber machen. Eine Therapie, die sozusagen vorgibt, muss man, also sage ich auch ein bisschen mit Absicht, da gibt es ja schon Studien auch, dass die Lipidphase verbessert wird, ist Intense Pulsed Light, also IPL. Da können wir sonst nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen, weil es ja wirklich sehr, sehr viel gemacht wird mittlerweile. Und da wird gesagt, ja, das verbessert die Produktion der Öle und der Fette, aber das wird halt häufig auch mit einer Expression kombiniert. Und dann weiß man aber manchmal gar nicht so genau, naja, was hat denn jetzt bei dem individuellen Patienten was gebracht? Also ist wirklich IPL oder ist es diese wiederholte Expression? Und dann kann man auch eben Substanzen geben. Es gibt so wasserfreie Augentropfen, die dann sozusagen auch in die Meibomdrüsen hineingehen können und das Öl so ein bisschen, das Fett, das verdickte Fett ein bisschen auflösen. Ja, und dann können sie natürlich auch Medikamente geben für die Verbesserung der Sekretbildung, gerade wenn sie das Gefühl haben, der Patient hat eine Hauterkrankung, eine Rosazea zum Beispiel, mit so sehr öligen oder sehr eitrigem Meibom-Sekret, wenn Sie das wieder normalisieren wollen, dann können Sie orale Antibiotika geben. Also Doxycyclin ist da so ein Standard, was man geben kann, zum Beispiel 40 Milligramm. Und darüber können Sie dann die Funktion wieder verbessern.
Da muss ich jetzt einmal kurz einhaken, weil ölig ist für mich ja nicht eitrig. Also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, in der Folge davor, auf die wir sehr gerne verweisen. Man drückt ja sehr gerne einmal die Meibomdrüsen aus und guckt, was rauskommt. Es gibt dazu auch so eine bestimmte Einteilung, die von olivenölartig, wie Sie gesagt hatten, bis zu zahnpastaartig geht.
Ja.
Und wo kann ich jetzt einordnen, dass es so eitrig ist?
Also ja, sehr gut, dass Sie nachfragen. Also um das zu präzisieren, das Öl, was aus dieser Öffnung herauskommt, das Maibom oder Maibom-Sekret, ist normalerweise wasserklar, ne? Also ölig klar quasi. Und jetzt gibt es aber unterschiedliche Fließzustände des Öls. Das kann richtig dickflüssig sein, bis hin zu zahnpastaartig, dass das richtig wie Talg ist. Meibomdrüsen sind ja auch spezialisierte Talgdrüsen, ne? Und dann gibt es halt auch die Frage, wie ist noch die Farbe quasi des Sekrets? Das kann man manchmal sehr so granuliert sein. Da sind so kleine Stückchen drin. Und das kann aber auch richtig weißlich werden oder halt auch richtig gelb-eitrig. Ne, das sieht dann wirklich fast wie Eiter aus in dem Sinne. Das ist dann nicht immer Eiter. Also das ist jetzt nicht ein richtiger Infekt in dem Sinne, aber es sieht halt so aus. Und dieses Sekret hat dann einfach nicht mehr die Funktion, die es haben sollte. Ne? Also es kommen schon noch Fettsäuren da auf die Augenoberfläche, aber die sind stark verändert. Und man sieht dann manchmal auch so eine Schaumbildung an den Lidkanten.
Okay.
Das ist eine Verseifung dieser Fettsäuren, die da drin sind, dieser Fettsäureester. Und um das wieder zu normalisieren, kann man eben zum Beispiel Antibiotika geben, weil man da doch schon sieht, dass dann Entzündung abnimmt. Also diese Antibiotika, das Doxycyclin, das wirkt gar nicht gegen Bakterien in dem Sinne, sondern das hat eine antientzündliche Wirkung. Und damit wird das Sekret häufig fließfähiger und eben weniger entzündet. Und wenn Sie das dann kombinieren, zum Beispiel mit einer regelmäßigen Lidrandpflege, zum Beispiel mit ein bisschen Wärme auch, und einer regelmäßigen Massage, dann erreichen sie eine sogenannte Clearance. Ne? Also sie drücken dieses veränderte Sekret immer wieder raus und dann kommt besser zusammengesetztes Sekret nach.
Vielen Dank für die Differenzierung. Finde ich tatsächlich sehr wichtig, sich da mal drüber zu unterhalten, weil das ja doch irgendwie so die häufigste praktische Maßnahme ist, die man dem Patienten mitgibt. Und auch danke, dass Sie das gerade nochmal erklärt haben mit dem Doxycyclin. Bei dieser Lidrandhygiene oder Beibomdrüsenmassage gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Patienten, die legen sich dann wirklich einmal täglich eine Stunde, beschäftigen die sich damit. Das ist ja nicht praxistauglich, würde ich jetzt mal denken. Gibt es da irgendwie einen Trick, irgendwas, wie sie dem Patienten das mitgeben, wie die das gut in den Alltag einflechten können? Weil ich würde auch denken, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht wie ein Lipiflow oder so, was ja in der Regel auch von dem Patienten bezahlt werden muss, dann ist das ja eher wie der Anfang einer, also dann hat man wieder so resettet und dann muss man damit das nicht wieder so verstopft wahrscheinlich auch dranbleiben, oder?
Ja, also die Firma sagt natürlich was anderes. Ne? Die sagen, wir machen das einmal, dann haben sie ein Jahr Ruhe.
Ein guten Jahr.
Also, wenn es denn so ist. Ne? Ja. Und kostet natürlich viel Geld. Also Sie merken, ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon, aber das hat sicherlich für einige Patienten auch einen ganz guten Stellenwert. Ja, also auf die Frage würde ich immer praktisch antworten, ich gucke mir die Patienten an. Was sind das für Patienten? Wenn ich jetzt eher den Manager-Typen habe, der ganz viel unterwegs ist und der eigentlich überhaupt keine Zeit für sowas hat, dann überlege ich mir natürlich eine Lidrandpflege und jene, die schnell geht. Dann nehme ich jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie eine Wasserdampf und ein Läppchen hier und dies, das, jenes, sondern sage, okay, passen Sie auf, Sie nehmen jetzt meinetwegen diese Pflegetücher und wenn Sie unterwegs sind, dann haben Sie da so eine Batterie da mit und dann reinigen Sie abends Ihre Lider damit und Ihre Wimpern und wenn Sie Zeit haben, das dauert dann ungefähr 10 Sekunden, 20 Sekunden und mehr können Sie eigentlich gar nicht im Moment machen, weil das passt einfach nicht in den Alltag. Und wenn Sie dann aber einen Patienten vor sich haben, der sagt, ich habe Zeit, ne, ich kümmere mich darum, mir ist das total wichtig, ich bin da auch wirklich interessiert, das richtig gut zu machen, ja, dann können Sie natürlich so eine Wasserdampfmaske, ne, so Blepharosteam zum Beispiel nehmen und die dann 20 Minuten oder 15 Minuten aufsetzen lassen und das vorbereiten alles und danach dann schon mal nochmal schön in Richtung der Ausführungsgänge massieren und dann nochmal mit einem Wattestäbchen reinigen oder sie nehmen Teebaumölpräparat, wenn Demodex-Milben da sind und reinigen dann nochmal die Wimpern.
Hatten Sie ja schon erwähnt, ne?
Richtig, genau, die Sleeves entfernen oder die Kolaretten. Das bringt auch in der Tat wahnsinnig viel. Und ich würde immer sagen, also ein Patient, man muss sie immer so ein bisschen abholen und auch mal abschätzen, was können die eigentlich machen, auch sind die manuell überhaupt fit dazu.
Ja,
ne? Wenn Sie jetzt Patienten haben mit Rheuma und die haben sowieso schon sehr stark veränderte Gelenke, dann können Sie das natürlich einfach nicht mehr so stark machen. Dann sind Sie schon froh, wenn die mal eben mit so einem Tuch das abreiben. Aber wenn Sie Patienten haben, die da wirklich sehr dahinterher sind und sehr, sehr interessiert sind und auch vielleicht bei den Damen das Abschminken, ich sage immer, bauen Sie das ins Abschminken ein, damit auch wirklich die ganzen Pigmente von den Wimpern entfernt werden. Und ja, und man wird als in der Tat als trockener Augenmensch wird man auch so ein bisschen zu so einem Teilexperten, Teilschminkexperten, weil man die Patienten natürlich dann auch wieder instruiert, vielleicht, also die Damen ja meistens, wo sie sich nicht schminken sollen, ne? Also nicht die Wasserlinie schminken. Ja, das ist jetzt so ein Tipp, sozusagen auch wieder so ein ganz wichtiger Tipp. Also nicht da, wo die Drüsen die Ausführungsgänge sind. Das wird sehr gerne gemacht, gerade im arabischen Raum, muss man sagen. Ne? Also da wird sehr die Lidkante innen auch geschminkt. Und da sollte man natürlich dann darauf achten, dass das bei so Lipidphasenstörungen nicht passiert. Ne? Also man muss einfach gucken, was hat man für einen Patienten vor sich.
Jetzt gibt es noch allerlei andere Sachen, die bei so Lipidphasenstörungen hier in der Studie erwähnt werden. Also es geht hier auch, die Studie geht ja los und sagt erstmal so Lifestyle Advice Blinzeln. Bestimmt beliebtes Thema, Blinzeltraining und geht dann auch auf Nahrungsergänzungspräparate so ein, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal.
Es gibt eine ganze Reihe Dinge und dafür ist in der Tat dieser Deuce auch gut, dass man sich das mal anschauen kann und auch einfach gucken kann, was findet man denn als Behandler auch selber gut. Also ich meine, man muss nicht einfach stupide alles machen, was da so vorgeschlagen wird, sondern man muss auch seine eigenen Erfahrungen irgendwie machen und sagen, da kann ich mit voller Überzeugung sagen, das hilft. Ne, oder hilft bei den meisten. Und da kann ich sagen, das bringt eigentlich nicht viel. Also man kann auch diesen Placebo-Effekt so ein bisschen nutzen.
Okay. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was wir jetzt aber auch, würde ich vorschlagen, ein bisschen aufsparen, was aber ein sehr wichtiges Thema ist in Bezug auf Lipidphasenstörungen, ist Cyclosporin A.
Ja.
Da widmen wir uns dann noch in einem eigenen Podcast zu.
Genau, da reden wir dann nochmal gesondert drüber, weil das sind doch schon viele spezielle Dinge, die man da auch wissen muss.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen Haken um die Lipidphasenstörung.
Sehr gerne.
Und gehen davon aus, wir haben kein hyperevaporatives Auge, meine Güte, sondern wir haben ein hyposekretorisches Auge. Wodurch kommt denn sowas?
Ja, genau. Also ganz kurz, Sie können auch evaporatives trockenes Auge sagen, also einfach verdunstend. Das ist auch in Ordnung. Und hyposekretorisch, genau. Das sind in der Tat rein hyposekretorische trockene Augen, sind gar nicht so häufig, weil das ist ja eine klassische Tränendrüsenstörung, wo wirklich ausschließlich die Tränendrüse zerstört ist oder halt eben nicht funktioniert, weil die Nervenfaser in der Reflexbogen durchtrennt ist oder so. Das ist gar nicht so wahnsinnig häufig. Meistens ist es eine Mischform. Meistens ist es wirklich eine Mischform. Genau, aber wenn ich einen Wasserphasenmangel habe, wenn ich es mal so ausdrücke, dann sollte man natürlich supplementieren. Also das heißt, die klassischen Tränenersatzmittel, da würde ich jetzt auch gar nicht zu viel Zeit drauf verwenden wollen, weil da gibt es viele, Hyaluronsäure oder Polyvedonjod oder Polyvedon, Alkoholbestandteile, Carbomere, was auch immer. Also, Povidon, so heißt das. Und also das sind so Dinge, da muss man einfach gucken, es sollte konservierungsmittelfrei sein. Die Patienten, das müssen die wirklich ausprobieren, weil das kann man häufig nicht vorhersagen, womit die dann gut fahren. Also das ist Basistherapie. Was man beachten sollte, ist, dass man die Verdunstung trotzdem, also die Menge der Träne trotzdem reguliert, zum Beispiel durch Verdunstungsschutzgläser. Das hat auch eben bei diesen, bei den Patienten, die eine wässrige Phasenstörung haben, hat das wirklich eine wichtige Aufgabe. Ich finde, da ist die Therapie, weil man ja eben benetzt, sowieso schon, da ist die Therapie wichtig, aber noch viel wichtiger ist eigentlich rauszufinden, warum denn da die Tränendrüse nicht gut funktioniert. Also ist das ein Patient zum Beispiel, bei dem das schwer ausgeprägt ist mit Rheuma, also Sjögren, Stichwort Sjögren, oder ist es zum Beispiel eine okuläre GVHD, oder ist es ein Patient, der eine Bestrahlung hatte,
also
oder ein Tränendrüsentumor? Ja, genau. Graft-versus-Host-Disease nach allogener Stammzelltransplantation. Oder ist es vielleicht ein Patient, der irgendwie vor 3 Wochen eine LASIK hatte und bei dem einfach der Reflexbogen durchtrennt ist? Ne? Also da muss man einfach, da finde ich, ist die Diagnostik und die Erklärung sehr wichtig, weil daraus ergibt sich dann natürlich auch wieder so ein bisschen so eine übergeordnete Therapie. Also Sjögren dann auch wieder, reden wir noch drüber, Entzündungshemmung, Immunsuppression und sowas. Also deswegen kann man den Teil, glaube ich, auch eigentlich relativ schnell abhandeln. Vielleicht ganz kurz, es gibt neue Methoden, die auch im Moment noch in Studien getestet werden. Das sind einmal und die auch schon zum Teil zugelassen sind, zumindest in den USA. Das ist Neurostimulation. Also es gibt Geräte, ein Gerät, das man verwenden kann, was Nervenfasern praktisch reizt. Über die Nase funktioniert das und darüber versucht man dann einen Reiz auszulösen, sodass man, also eine Trigeminusreizung, die dann dazu einer vermehrten Tränensekretion führt. Es gibt Patienten, die sagen, die finden das ganz gut. Ich habe ein paar Patienten, die haben das auch ausprobiert. Die fanden das nicht so gut. Und dann gibt es auch demnächst so Substanzen, die an bestimmte Rezeptoren an der Augenoberfläche binden. Also vor allem an die Kälterezeptoren. Mhm. Und die sind halt für die Sekretion der Träne hauptsächlich zuständig. Also dass man eben nochmal spezifischer die Tränendrüsensekretion, also die wässrige Träne, verstärkt. Und da müssen wir mal gucken, ob das wirklich auch in der Breite funktioniert. Ne? Also laut Studien ja.
Mit Geräten meinen Sie jetzt aber nicht das Nasenspray, weil es ja jetzt irgendwie, das hatten wir auch mal im Podcast, da ging es um Nasenspray zur Sika-Behandlung.
Genau, das gibt es ja auch. Es gibt so ein Ding, was man dann wirklich an die Nase setzt und es gibt so einen elektrischen Reiz, so einen Strom. Okay. Nee, das macht man so ab und zu und zwei, dreimal am Tag oder so. Und das reizt dann eben den Trigeminus. Genau, Spray ist auch so eine Methode. Das ist dann aber diese zielgerichteten Therapien, die Verbesserung der Tränensekretion darüber.
Genau. Ich würde gerne noch 1-2 Aspekte in Bezug darauf besprechen, auch wenn wir schon gesagt hatten, hier ist es primär wichtig, rauszufinden, warum haben die das? Weil so ein Graft versus Host Disease darf man natürlich als Arzt nicht übersehen. Erst recht nicht, das darf man auf gar keinen Fall übersehen. Sprechen wir aber auch nochmal in einer separaten Folge drüber. Es gibt relativ viele Sachen, die hier dann aufgeführt werden in Bezug auf Tränenersatzmittel, die aus Serum hergestellt werden, entweder Patienteneigen oder Spenderserum, wo es dann auch nochmal um Wachstumsfaktoren geht und um eine Regeneration, die werden hier aufgeführt und nicht in den anderen Spalten, also nicht bei Lipiden oder Muzin. Ist das dann eher was für Patienten nach LASIK, weil sie meinten, da sind die Nerven so geärgert worden?
Ja, serumbasierte Therapien oder überhaupt also blutproduktbasierte Therapien, da gibt es unterschiedliche. Ne? Es gibt das Serum, es gibt Plasma oder Nabelschnurblut. Das häufigste ist das Serum, zumindest in Deutschland, meistens gespendet vom Patienten selber, aber manchmal auch als Fremdspende. Das nutzt man eigentlich bei sehr, sehr schwer betroffenen Patienten. Also das heißt bei Patienten, die eine so schwere Oberflächenerkrankung haben, dass der Epithelschaden von alleine nicht abheilt. Das sind auch Patienten, die eine neurotrophe Komponente haben, also wo die Nervenfasern einfach sehr stark zerstört sind und man über das Serum und die ganzen Wachstumsfaktoren, inklusive auch NGF, also diesen Nerve Growth Faktor, dass man darüber eine Wundheilung, neuronale Regeneration erzielen kann. Das ist häufig eine Langzeitanwendung oder längerfristig zumindest, die auch sehr teuer ist. Und deswegen ist das jetzt nichts, was man jetzt einfach für ein normales trockenes Auge einsetzen würde. Wobei, muss man sagen, die Erstattung wird nur für die Schwersterkrankten übernommen im gesetzlichen Bereich. Ich denke, man hätte ein deutlich breiteres Spektrum, die viel früher einzusetzen, wenn denn die Kosten geringer wären. Und weil es einfach ein sehr, sehr guter, in der Tat, Tränenersatz ist. Ne, es ist immunologisch inert, wird sehr, sehr gut vertragen und hat halt einfach diese sehr hervorragenden wundheilungsfördernden Wirkungen. Und das muss ich ja nicht nur bei den Schwerstbetroffenen anwenden, sondern kann das auch bei moderat Betroffenen durchaus einsetzen.
Wobei ich mir vorstellen könnte, da gibt man sicherlich nicht nur das, sondern da gibt man das und dann in Ergänzung noch befeuchtende Augentropfen oder...
Ja, man kann schon durch Serum sehr viel Tränenersatz ersetzen. Also viele Patienten, die jetzt zum Beispiel 20, 30 Mal am Tag wirklich Tränenersatz tropfen und die nehmen dann...
Was eine Lebensaufgabe, ja.
Ja, das ist leider so, ne? Die tropfen wirklich teilweise halbstündlich oder so und dann nehmen die Serum und erfahren eine Verbesserung und brauchen dann vielleicht nur noch 7-mal oder 8-mal zu tropfen und dann haben sie natürlich erstmal das Serum und... Also das ist schon eine Lebensqualitätsverbesserung, die dann dadurch erfahren können.
Ja, vielen Dank. Letzter Punkt zu der wässrigen Phase sind die Nahrungsergänzungsmittel. Hier steht Omega-3 noch mit drin als Empfehlung. Haben Sie da eine Meinung zu?
Ja, Nahrungsergänzungsmittel ist so ein bisschen, ja, also ich habe ja sehr viel grundlagenwissenschaftlich gearbeitet, immunologisch gearbeitet und ich sehe da schon vielleicht einen gewissen Stellenwert, in dem es gibt ja auch Studien dazu, aber so richtig überzeugend finde ich die persönlich eben nicht. Also Patienten, die eine sehr schwere Grunderkrankung anderweitig haben, die auch mit Absorptionsstörungen im Darm und so weiter einhergehen, da kann ich mir das auch noch vorstellen und da sehe ich auch einen Sinn in dem Sinne, wenn bestimmte Mangelzustände vorliegen, aber bei einem an sich ansonsten ja gut, ich sage mal mit Nahrungsmitteln versorgten Menschen, gerade auch in unseren Breiten hier, da habe ich schon so ein bisschen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, noch Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen und wie gesagt, ich bin sehr wissenschaftlich und auch sehr evidenzorientiert, aber da habe ich auch einfach über viele Jahre so viele Patienten gesehen, die einfach Nahrungsergänzungsmittel nehmen ohne Effekte oder ohne messbare Effekte. Wenn jetzt ein Patient sagt, ich nehme das, ich fühle mich besser, ich merke, das bringt mir was, ja gerne. Also dann natürlich empfehle ich es dann auch, aber mir fehlt da häufig doch wirklich so dieser schlagende letzte Beweis, dass das wirklich für viele Patienten, wenn man es jetzt vielen verordnet, ne, also dass es dann eine Verbesserung bringt. Deswegen bin ich bei Nahrungsergänzungsmitteln, das gehört an sich jetzt bei meinen Patienten nicht wirklich zur Therapieempfehlung.
Gehört es denn zur Diagnostik in Bezug auf Xerophthalmie, also Vitamin A, mangelbedingtes trockenes Auge? Wenn wir sagen, ja, bei der wässrigen Phase ist wichtig zu fragen, okay.
Also Vitamin A-Mangel ist Also, dass es zu einem trockenen Auge führt, ist das eine Rarität. Und sogar in den ehemaligen Entwicklungsländern, das sind ja mittlerweile Emerging Economies, sagt man ja. Also das Entwicklungsländer an sich gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also in Afrika, also die Xerophthalmie da und der Vitamin A-Mangel, der ist an sich eigentlich kaum noch existent. Wir haben ja vor ein paar Jahren so ein Review gemacht, Dry Eye in Africa. Ne? Ich hatte einen jungen Wissenschaftler, brillanter Wissenschaftler, der aus Ghana, ne, der kam und dann haben wir gesagt, ja, guck dir doch mal an, was es für trockene Augenstudien gibt über Afrika. Da gab es ganz, ganz wenig, aber was klar war, ist, also dieser Vitamin-A-Mangel, dieser klassische mit bitoschen Flecken und so, den gibt es eigentlich kaum noch, weil diese Mangelernährung in dem Grad, die ist nur noch phasenweise in bestimmten Regionen vielleicht, aber nicht mehr so, so kontinental da vorhanden. Deswegen
findet man
Vitamin
eher
A-Mangel sollte man, also man sollte das bei bestimmten Erkrankungen, bei so Verdacht auf Small Fiber Neuropathie oder so, dann sollte man sich das schon mal angucken, aber das ist ultra selten.
Okay. Also für die Facharztprüfung merkt man sich und sonst im Alltag
bitte.
Muss man da nicht.
Kolibris merken, im Alltag dran denken vielleicht, aber es ist eher wirklich selten. Wobei, wenn man ja sagen muss, also die Vitamin-A-Substitution zum Beispiel über eine Salbe, ne, das kann durchaus was bringen, weil Vitamin A die Differenzierung der Zellen fördert.
Also
deswegen also schon auch wundheilungsverbessernd ist in gewisser Weise. Deswegen, also das, da hat es schon einen Stellenwert. Ne? Aber das ist jetzt, sehe ich nicht als Nahrungsergänzung. Ne? Dass Sie jetzt sagen, jetzt essen Sie mal mehr, weiß ich, Leber oder so, ne? Weil da Vitamin A drin ist oder sowas.
Hat auch viele Probleme, wenn man zu viel Leber isst, habe ich gehört.
Ja.
Ja, gut. Und wenn alles nichts hilft, kann man noch ein bisschen chirurgisch überlegen, ob man Punktumplax macht oder die Glandula lacrimalis, also die Tränendrüse wieder reinnerviert.
Ja,
mit Operationen, genau. Mit ganz wilden. Ja,
genau, Verpflanzung von der Unterkieferspeicheldrüse, auch damals mitbetreut in Lübeck noch. Das waren wirklich ganz schwierige Fälle. Das sind auch, wie gesagt, eher Raritäten. Ich glaube, das würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Punktumplax ist schon noch ein Thema. Also ich bin kein größter Punktumplax-Fan. Da kommen wir auch so ein bisschen in Richtung Entzündung. Also weil ich meine, wenn man Tränenfilm aufstaut, dann muss man vorher die Entzündung reguliert haben, weil sonst staue ich die Entzündungsfaktoren auf. Und wenn man Punktumplax nimmt, dann gibt es ja unterschiedliche Formen. Es gibt die auflösbaren und es gibt die dauerhaften, also die Silikonplax. Ich nehme immer auflösbare eigentlich, die Silikonplax gar nicht mehr, einfach damit ich auch mal nach einem halben Jahr weiß, wie ist es denn ohne. Die lösen sich dann auch schön wieder auf. Ja, unterschiedlich. Also es gibt welche, die nur ein paar Wochen drin sind. Früher gab es noch mal welche, die ein paar Tage drin blieben, so aus Kollagen. Ich nehme eigentlich immer so die mittel- bis langfristigen, also so ein halbes Jahr ungefähr. Das passt ganz gut. Und weil sonst haben sie auch bei den Silikonplax sehe ich immer wieder, ne, die werden dann so tief implantiert, rutschen dann rein oder sie versuchen, die zu explantieren, dann reißen die ab.
Boah.
Das ist, also ich habe da so auch wieder so eine erfahrungsbasierte Meinung dazu. Ich nehme immer die auflösbaren. Die sind eigentlich, wenn ich sie nehme, ne, dann sind sie ganz gut, aber bitte vorher die Entzündung regulieren.
Teaser. Und die Studie erwähnt auch ganz explizit, wobei man sich auch echt fragen muss, warum? Nicht aus dem 3D-Drucker, bitte.
Ja, nee, nein. Die müssen ja steril eingepackt und zertifiziert sein und sowas. Und ich glaube, der Übergang ist jetzt auch Richtung Skleralkontaktlinsen. Wie konnte ich die vergessen? In dem Sinne, Asche auf mein Haupt. In dem Sinne auch eine wirklich ultra wirksame, super Therapie für viele Patienten, die eine starke auch Benetzungsstörung haben. In dem Sinne, wenn die Bindehaut ganz gut aussieht und die Patienten vielleicht auch sehr starke Schmerzen haben, eine hohe Compliance aber auch haben, dann können wirklich spezielle Kontaktlinsen, Spezialisten sind das, können an Skleralinsen anpassen. Das sind große, formstabile Linsen, die nicht auf der Hornhaut aufliegen, also auch eben keine Reibung verursachen, sondern die einen Abstand zur Hornhaut haben. Und das wird dann mit Flüssigkeit gefüllt, mit dem sogenannten Reservoir. Dort Kochsalz zum Beispiel, Tränenersatz, aber auch mal ein Tröpfchen Serum zum Beispiel. Und das erhöht die Lebensqualität von Patienten wahnsinnig, weil die dann auch in der Zeit nicht mehr so viel tropfen müssen. Und ich habe Patienten, Lehrer, Polizisten, die das tragen, Sportler, Flugbegleiter zum Beispiel auch. Und die haben dann wieder eine deutlich höhere Lebensqualität. Ne? Eine Tragezeit von 6 bis 10 Stunden ist da erreichbar. Und aber das ist Sache für Spezialisten. Machen auch einige Augenärzte. Aber es gibt so ein paar wirklich sehr, sehr gute Kontaktlinsenanpasser, die das richtig gut können. Und das ist nicht nur was für den Patienten nach einer Hornhauttransplantation oder nach einer völlig irregulären Hornhautsituation, sondern auch echt bei schweren trockenen Augen. Und kann ich nur sehr empfehlen, darüber nachzudenken und dann so einen Spezialisten ins Boot zu holen, wenn man sich um trockene Augenpatienten kümmert, als Teammitglied quasi.
Ja, vielleicht ja dann auch nochmal relevant bei Patienten, die einfach keinen kompletten Lidschlag haben oder.
Oder so, genau. So da geht das auch, ja.
Ja, klasse. Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen und kommen jetzt last but not least, wer gut aufgepasst hat, weiß, uns fehlt noch eine Phase, nämlich die Mucin oder Glykokalyx. Was gibt's dazu zu sagen?
Boah, nicht viel. Und das ist jetzt eben genau der Unterschied, den wir am Anfang schon so besprochen haben. Ne? Also wenn wir jetzt in Asien wären, dann würden wir wahrscheinlich doch mehr sagen. Da gibt es Substanzen, die so ein bisschen auch die Muzinsekretion anregen können. In dem Sinne, die sind aber hier eigentlich nicht zugelassen, werden auch hier nicht vermarktet.
Das Lubrizin wird hier noch irgendwie erwähnt. Omnigen.
Ja, also Lubrizin, das ist, davon halte ich in Anführungsstrichen gar nichts. Das ist so ein okay. klassischer, also das ist, ich weiß nicht, so eine Substanz, die ist mehrfach an Firmen angepriesen worden, verkauft worden für wahnsinnig viel Geld.
Ich streiche das an meinen Notizen wieder durch.
Ja, Studienversager. Das ist so, also sage ich jetzt mal so, ne? Vielleicht kommt das immer nochmal, ich halte davon nichts.
Okay.
Also es gibt wenig, womit man die Muzinschicht richtig verbessern kann, in dem Sinne. Es gibt so verschiedene Substanzen, die man zu die so einen Muzin-ähnlichen Charakter haben, als Tränenersatzmittel, also so Carbomere oder Guar zum Beispiel, die man dann einsetzen kann. Natürlich die entzündungshemmenden Präparate, da kommen wir ja noch zu, weil das auch hilft oder verhindert, dass Becherzellen zerstört werden durch die Immunzellen. Ja, und dann halt eben diese Stimulation, das ist jetzt in Europa bislang nicht verfügbar in dem Sinne. Und das, was wir vorhin schon besprochen haben, also diese Neurostimulation, auch das haben wir ja hier nicht so wirklich, also Geräte dazu. Deswegen kann man da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass man es zwar berücksichtigen sollte und dass man dran denken muss, aber wir haben halt im Moment hier in Europa wenig und in Deutschland wenig therapeutische Optionen da in dem Zusammenhang.
Okay, aber ist vielleicht auch ganz gut, weil die Podcast-Folge ist schon lang genug. Ich bin aber schon ein bisschen stolz darauf, dass wir einen, ich finde, eigentlich sehr guten Rundumschlag geschafft haben. Also man kann jetzt 70 Seiten lesen oder man kann diese beiden Podcasts hören. Das ist natürlich dem Zuhörer ganz überlassen.
Wir haben viel geschafft. Unglaublich.
Ja. Vielen, vielen Dank fürs Erklären und fürs Durchführen durch die einzelnen Sachen, dann auch noch mit Ihren Erfahrungen dabei. Also das ist echt das macht schon einen großen Unterschied. Ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, in der nächsten Folge unterhalten wir uns nämlich weiter. Dann geht's, wie auch angeteasert, ein bisschen mehr in die Pathophysiologie. Und zwar sprechen wir dann über den Zusammenhang zwischen dem trockenen Auge und Autoimmunerkrankungen. Und da wird nochmal so einiges deutlich und das hilft uns auch dann nochmal, worauf wir achten sollen. Genau, an der Stelle bedanke ich mich nochmal herzlich, nicht nur bei Ihnen, Herr Professor Stevens, sondern auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie sich diese beiden Folgen scheinbar angehört haben und ja, dass Sie immer noch dabei sind und natürlich bei Sun Pharma fürs Ermöglichen, dass wir diese beiden spannenden Folgen aufnehmen konnten und noch ein bisschen weitermachen dürfen. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.